Willkommen bei EpiFood,
deine Plattform für individuelle Gesundheit.
Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten
aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften.
Unser Ziel? Dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen.
Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss.
So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Experteninterviews. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir hatten eine kleine Sommerpause, aber wir sind zurück und zwar mit einem sehr wichtigen Thema und zwar Herzgesundheit. Ein Thema, das wir interessanterweise noch gar nicht behandelt haben hier in unserem Podcast. Deswegen würde ich sagen, jetzt ist es an der Zeit. Wir haben eine Expertin geladen, Dr. Katharina Hamm. Sie ist Kardiologin, Internistin und Notärztin und ich bin sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten für diese Aufnahme. Und wir sprechen über Werte, über Ernährung und Alarmsignale. Das heißt alles so, was wichtig ist für unser Herz. Und jetzt gebe ich direkt mal das Wort weiter an dich, liebe Katha. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor.
Ja, vielen Dank, liebe Feli, zu der Einladung. Du hast das Thema perfekt zum Tag gewählt. Heute ist der Weltherztag, wo wir alle an unsere Herzgesundheit denken sollten. Deshalb finde ich das ganz grandios, bei euch zu sein. Freue mich sehr. Ich bin, wie du gesagt hast, Kardiologin, Internistin, Notärztin und arbeite schon seit inzwischen 13 Jahren in der Kardiologie und befasse mich also jeden Tag ausgiebig mit dem Thema Herzgesundheit. Arbeite jetzt in meiner täglichen Praxis in der Klinik eher mit den mit der Herzerkrankung, wenig mit der Vorbeugung und freue mich immer, wenn man auch ein bisschen sich vorab schon unterhält, was kann man eigentlich dagegen tun, weil ich leider oft die Patienten sehe, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sprich, wenn die schon eine Herzerkrankung haben und man kann einfach unglaublich viel tun für sein Herz, für seine Herzgesundheit. Deshalb freue ich mich jetzt auf die kommenden Minuten mit dir.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, ich bin jetzt selber knapp über 30 und es ist witzigerweise so, sollte man ja eigentlich, ne, man sollte sich schon mit seiner Herzgesundheit beschäftigen. Jetzt ist es für mich immer so ein ganz klassisches Thema des Alters. Da denkt man immer so an Oma und Opa irgendwie, wie geht's denen? Die müssen doch auf ihr Herz achten. Ne? Jetzt kommen wir gleich zum ersten Thema, Werte. Wann sollte man seine Werte checken lassen? Und welcher Arzt ist jetzt auch hier die richtige und erste Anlaufstelle?
Ja, bei den Werten gibt es halt bestimmte Werte, auf die wir Kardiologen achten, die aber nicht nur für kardiologische Erkrankungen wichtig sind. Das ist zum einen der Blutdruck, also Thema Blutdruck. Das ist das Thema Cholesterin, sprich, wie hoch ist mein LDL, also das sind in Anführungsstrichen böse Cholesterin. Wie ist mein Blutzucker, bin ich irgendwie gefährdet für einen Diabetes? Das sind alles so Werte, die man kennen sollte, ganz davon abgesehen noch ganz einfache Basic-Werte, wie das Körpergewicht, der Body-Mass-Index, der Taillenumfang. Das ist was man auch tatsächlich ja natürlich ohne Arzt rausfinden kann und wo man keinen Arzt für braucht. Zu deiner Frage mit der Anlaufstelle, in der Regel ist es eigentlich so, dass für sowas jetzt eigentlich erstmal der Hausarzt zuständig ist. Jetzt ist es aber so, du bist jetzt Anfang 30 und es ist so, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ja diese Check-up-Untersuchung, den Check-up ab 35. Da wird der Blutdruck gemessen. Früher wurde ein EKG geschrieben, das wurde leider inzwischen, die Leistungen werden weiter ja gekürzt, inzwischen wird gar kein EKG mehr geschrieben, aber es wird ein Risikofaktoren-Check gemacht, sprich es wird eine Anamnese gemacht, man unterhält sich und also es wird an sich wird relativ wenig gemacht, aber immerhin wird schon mal was gemacht und das wird alle 3 Jahre bezahlt. Da ist auch regelmäßig kein Blutwerte-Check dabei, wo man seine Cholesterinwerte zum Beispiel bestimmt. Jetzt gehst du als Frau ja bestimmt regelmäßig zur Krebsvorsorge, zur Frauenärztin. Da wird ja in der Regel auch schon mal der Blutdruck gemessen. Sprich, als Frau haben wir ja immerhin schon mal einen Blutdruckcheck einmal pro Jahr. Wenn man da regelmäßig hingeht, sollte man natürlich. Das ist schon mal ganz gut.
Das stimmt, das macht Sinn. Wie ist es bei Männern, weil du jetzt gerade Frauen angesprochen hast?
Ja, die Männer sind ja sowieso etwas Vorsorgemuffel oder generell etwas verhaltener zum Arzt zu gehen. Die machen ja auch in der Regel noch keine Vorsorge wegen Prostatakarzinom oder geschlechtsspezifischer Erkrankungen im Prinzip. Das fängt ja eigentlich erst ab einem späteren Alter an. So, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob routinemäßig Männer vor 35 mal so beim Arzt den Blutdruck gemessen bekommen. Ich meine, man geht ja immer mal zum Arzt und da wird da vielleicht auch mal gemessen, ja, aber so jetzt nicht dezidiert im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, ja.
Verstehe.
Und ich bin der Meinung, dass man das eigentlich schon, diese Werte ist eigentlich schon gut, das im jungen Erwachsenenalter zu kennen. Einfach um auch eine Ausgangsbasis mal zu haben und zu sagen, oh, aber vor 10 Jahren war mein Blutdruck noch so und jetzt ist er ja so, der steigt ja, oder, ne? Oder um zu sagen, mein Cholesterin war damals so, da muss ich jetzt vielleicht aufpassen. Also es gibt schon, bin schon der Meinung, je früher, desto besser. Ich habe 2 Kinder, bei denen weiß ich das schon, denen habe ich schon mit 7 Jahren Blut abgenommen und denen die Blutfette bestimmt. Vielleicht bin ich da auch etwas hysterisch, ja, aber ich kenne die Werte meiner Kinder schon, ja. Also somit, ich finde, man kann da eigentlich auch nicht früh genug sein, gerade wenn wir jetzt beim Thema sind, das Thema Cholesterin. Ist ja ein hoher Cholesterinspiegel ist ja verantwortlich wirklich für einen Großteil der Herzerkrankungen. Und da wird jetzt gerade auch versucht, durch so eine sogenannte nationale Herzallianz, die wir von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie versuchen zu initiieren, bereits im ganz frühen Kindesalter zu screenen auf eine sogenannte familiäre Hypercholesterinämie, weil es so eine angeborene Hypercholesterinämie, die bei 1 zu 250 vorkommt, das ist gar nicht so selten. Ich sehe die Patienten dann mit 45 in der Klinik mit einem Herzinfarkt, wir messen das Cholesterin und da kommt dann raus, das ist wirklich extrem hoch. Und wenn man damit halt 30 Jahre lang rumläuft, dann hat man wirklich massive Gefäßveränderungen. Somit finde ich das eigentlich eine super Sache, weil man da schon viel beeinflussen kann in jungen Lebensjahren und einfach auch weiß, dass man auf diese Patienten oder Kinder, Heranwachsende besonders achten muss.
Das stimmt. Ja, aber wann sollte man jetzt, in welchen Abständen sollte man das jetzt testen lassen, wenn man quasi auch so ohne Symptome oder Probleme. Du hast gesagt, eben ab 35 ist es sozusagen jede 3 Jahre mit drin.
Genau, 35 gibt es von den Krankenkassen den Check-up alle 3 Jahre. Ich finde, das sollte auch jeder wahrnehmen. Es gab jetzt gerade eine neulich, habe ich irgendwas gesehen, gelesen, dass es tatsächlich nur knapp 2/3 nehmen diese Check-up-Untersuchung an. Das fand ich sogar noch relativ viel. Ich habe gedacht, die Zahlen wären da viel niedriger. Das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man keine Symptome hat ab 35, diese Check-up-Untersuchung. Gerne auch schon mit Anfang 30. Ich meine, bei Frauen ist es ja auch so, wenn sie mal schwanger werden mit Ende 20, Anfang 30, weil es so das häufigste Alter ist, die kriegen dann, werden ja auch häufig nochmal genauer untersucht in der Schwangerschaft. Da fallen dann manchmal auch ein paar Erkrankungen auf. Aber es fallen einfach auch viele durch das Raster durch. Weil wenn man nicht zum Arzt geht, hat man auch nichts. Ne? Wenn man nicht nachsucht, dann findet man auch nichts. Und gerade ein hohes Cholesterin tut leider jahrelang überhaupt nicht weh. Und dann tut es aber irgendwann sehr dolle weh. Nämlich dann, wenn man dann den Herzinfarkt oder den Schlaganfall hat. Und das ist ziemlich dramatisch, wenn man mit Ende 40, Anfang 50 eigentlich noch ein langes, gesundes Leben vor sich haben sollte und da schon so ein einschneidendes Ereignis vorkommt.
Ja, du sagst jetzt schon Schlaganfall, da kommen wir zum nächsten Thema. So, was sind jetzt so diese echten Alarmsignale? Ich habe erst vor kurzem gelesen, die sind bei Mann und Frau tatsächlich unterschiedlich, was ich wahnsinnig spannend finde, weil man hat ja öfters mal gelesen, so, diese Brustschmerzen, diese Schmerzen im Arm. Und jetzt vor kurzem kommt so auf, bei Frau ist das quasi unterschiedlich als beim Mann. Kannst du da was dazu sagen?
Genau, du meinst das Thema Herzinfarkt. Schlaganfall ist ja Kopf, Herzinfarkt ist Herz. Ist genau mein Thema, weil ich tatsächlich mich ein bisschen auf diese Frauenkardiologie auch spezialisiert habe in den letzten Jahren, weil mir einfach in der Klinik auch aufgefallen ist, die Frauen kommen irgendwie oft mit anderen Beschwerden. Das ist irgendwie diffuser, das ist irgendwie komisch. Die denken auch nie, dass sie was am Herzen haben. Deshalb finde ich das Thema sehr wichtig, dass du das ansprichst. Also die typischen Herzinfarktsymptome sind ein Druckschmerz auf der Brust, der anhaltend ist und der auch nicht mehr weggeht. Meistens äußert sich das in den Tagen vorm Herzinfarkt schon mal mit so leichten Beschwerden, die gehen aber eigentlich in der Regel wieder weg. Die meisten Patienten sagen, ja, immer wenn ich mich belastet habe, die Treppe hochgelaufen bin, habe ich hier so einen Druck auf der Brust und ich hatte auch Luftnot und mir ging es überhaupt nicht gut, ich war kaltschweißig. Die Frauen haben diese Beschwerden auch. Übrigens wird häufig, sage ich immer gerne, es ist wirklich, als wird ein Gürtel festgezogen werden um die Brust oder ein Elefant drauf sitzen. Dieser typische stechende Schmerz, den wir oft auch sehen, wo die Leute in die Ambulanz gelaufen kommen, weil sie denken, sie haben einen Herzinfarkt. Stechender Schmerz ist ziemlich atypisch. Also das sticht in der Regel nicht. Das ist wirklich ein Druckgefühl. Das nimmt einem die Luft zum Atmen und das hält an. Also wenn das länger als 3 Minuten anhält, bitte handeln und den Rettungsdienst rufen. Insbesondere, wenn man weiß, dass man sowieso etwas gefährdet ist für Herzerkrankungen. Bei den Frauen gibt es diesen Schmerz auch. Das Problem ist aber, die Frauen haben vordergründig erstmal andere Symptome wie Übelkeit, Rückenschmerzen, Kieferschmerzen, Nackenschmerzen. Das ist diffuser und man weiß auch aus Studien, das ist belegt, dass Frauen oft mehr als 3 verschiedene Symptome haben. Und wenn man die dann fragt, was die haben, fangen die halt an, ja, ich habe so Kopfschmerzen und irgendwie mein Kiefer tut weh und der Rücken, da tut's weh. Und wir Ärzte gehen ja immer so nach unserem Schema auch durch. Wir suchen nach Fakten. Und wenn die Frauen dann leider sehr viel reden und erstmal so viel andere Symptome äußern, sind wir oft etwas abgelenkt und denken dann vielleicht, ach komm, die hat gar nichts. Die ist vielleicht doch Psycho. Ich weiß es nicht. Die hat ja so viele verschiedene Sachen. Aber wenn man die Frau dann ganz genau fragt, haben sie auch so einen Druck auf der Brust, so ein Engegefühl. Ja, ja, das habe ich auch. Aber mich stört jetzt viel mehr die Übelkeit und mir ist ganz schlecht. Und ja, somit bei den Frauen ist es diffuser. Die haben auch zu einem Großteil, wirklich über 80%, auch den klassischen Druckschmerz auf der Brust. Aber denen geht es oft dann auch so schlecht, dass das andere Symptome im Vordergrund tatsächlich erstmal stehen, wie eine Übelkeit, Kaltschweißigkeit, Rückenschmerzen oder ähnliches. Ja.
Verstehe, also gar nicht so einfach zu erkennen, wenn du es jetzt so sagst.
Ja. Nee, das ist auch der Grund, warum gerade die jüngeren Frauen tatsächlich eine höhere Sterblichkeit haben nach dem Herzinfarkt, weil es einfach, also erstens nimmt die Frau ihre Beschwerden auch selber oft nicht so ernst. Wir Frauen haben noch andere Rollen. Wir kümmern uns dann eher noch darum, dass wir dem Mann was zu essen kochen, anstatt jetzt zum Arzt zu gehen. Es hat viele Gründe tatsächlich. Man selber bagatellisiert das, ne? Wohingegen, wenn der Ehemann sagt, oh, ich habe hier so ein Stechen auf der Brust, sind wir sofort, okay, ich rufe den Notarzt an. Aber andersrum ist es leider oft nicht so. Das heißt, es dauert oft länger, bis die Frau sich überhaupt ärztliche Hilfe sucht. Und dann dauert es oft auch länger, wenn sie erstmal in der Notaufnahme ist, weil ja, das ist ja eine Frau, das ist ja unwahrscheinlich, dass die einen Herzinfarkt hat, dann dauert es auch noch länger, bis die Diagnose dargestellt wird. Und da verzögert sich natürlich viel Zeit. Und je mehr Zeit verloren geht beim Herzmuskel, je länger das Herz nicht gut mit Sauerstoff versorgt wird, desto mehr Herzmuskelgewebe stirbt ab und desto schlechter ist leider auch die Prognose. Somit, da kommt es halt einfach auch auf die Zeit drauf an.
Ja, und da würdest du eher dazu raten, lieber mal vorsichtshalber den Notruf wählen, anstatt eben mal nicht. Ne? Das stand ja auch letztens erst in der Presse, muss ich sagen, mit wann ruft man Notarzt, wann nicht. Ich glaube, da tun sich Frauen auch schwer.
Genau, das Problem ist natürlich, dass der Notarzt häufig für Bagatellsachen gerufen hat. Ich bin jahrelang ja auch als Notärztin gefahren und leider ja, sieht man halt dann oft, dass man auch für Sachen gerufen wird, die nicht, wo es jetzt nicht wirklich notwendig war. Ne? Oder dass auch die Leute in die Notaufnahme kommen und mit Erkrankungen und Beschwerden, die es jetzt vielleicht nicht nötig gemacht hätten, in eine Notaufnahme zu kommen, ne, die man auch am nächsten Tag in der Routine abklären könnte. Es ist halt, da sind verschiedene Stellgrößen leider, die so Fehler ins System bringen. Ich bin aber immer der Meinung, also Frauen, also gerade jetzt diese Generation Frauen wie uns, sage ich mal, die eigentlich gut auf ihren Körper achtet und die den gut kennt. Und wenn man da wirklich merkt, es ist echt irgendwas anders, es stimmt irgendwas nicht mit mir, dann wirklich lieber einmal zu viel und man kann den Herzinfarkt leicht ausschließen in der Klinik und den Patienten nach einer Stunde schon mit der Ausschlussdiagnose wieder nach Hause schicken. Nämlich durch eine Blutentnahme, durch ein EKG kriegen wir das heutzutage alles sehr schnell raus, als zu lange warten und sich da in Gefahr begeben. Es ist unwahrscheinlich, dass man als 35-Jährige, wenn man keinerlei Risikofaktoren hat, einen Herzinfarkt kriegt, Punkt. Ja. Aber wenn man natürlich über 50 ist, postmenopausale Frauen, da steigert sich das Risiko langsam für Herzerkrankungen, weil einfach die Risikofaktoren zunehmen. Wenn man weiß, man hat ein hohes Cholesterin, man raucht, in der Familie gab es Herzerkrankungen. Also wenn man weiß, ich bin vielleicht, wir gehen immer von diesem individuellen Risiko auch aus. Und man weiß, man hat so ein gewisses Risiko, dann, das muss man einfach selber auch kennen und einschätzen können, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Arzt zu rufen. Aber es ist natürlich, sehen wir das extrem selten, dass Menschen unter 30 einen Herzinfarkt haben oder auch zwischen 30 und 40 ist auch noch selten. Dann liegen wirklich meistens so eine angeborene Cholesterinstörung vor oder irgendwie diesen starke Raucher schon seit ewiger Zeit und sind massiv übergewichtig. Also wir sehen selten, da kommen eigentlich so gut wie nie junge, gesunde Menschen reingelaufen, die sich gut ernähren, die normalgewichtig sind, die keine Risikofaktoren, die dann einen Herzinfarkt haben. Deshalb, ich will jetzt hier keine Panik schüren, ja, dass jetzt jeder denkt, oh Gott, wenn ich hier irgendwie mal so einen Druck beim Sport auf der Brust habe, muss ich sofort jetzt den Notarzt rufen, dann kriege ich Ärger von meinen Kollegen. Ja, aber deshalb ist es ganz wichtig, dass man einfach auch so mal sich mit dem Thema beschäftigt und weiß, was sind Risikofaktoren, woher weiß ich, dass ich gefährdet bin und das einfach selber auch lernt, so ein bisschen einzuordnen, auch was.
Genau, wir haben das ganze Thema ja eigentlich auch von hinten aufgerollt, muss man sagen. Wir fangen ja von ganz Schlimmen an und wir kommen sozusagen ins Gute, aus dem einfachen Grund, weil, wie du schon sagst, die Aufklärung ist wichtig, die allerwichtigsten Sachen als erstes und dann sozusagen die leichteren Themen, die schöneren Themen, die Vorsorge kommt jetzt dann auch gleich. Jetzt würde ich direkt auch mal weitermachen mit dem Thema optimale Werte. Du hast schon gesagt, man guckt auf den Cholesterinwert auf jeden Fall. Was schaut sich der Arzt jetzt dann noch an, wenn man jetzt an die Blutwerte denkt?
Du meinst quasi 90, 60, 90 der Herzmedizin.
Genau.
Also was wollen wir für optimale Werte? Ich sage aber gut, so ganz gut zu merken, ist die 120, 110, 100. Also Blutdruck sollte optimalerweise so um die 120 systolisch sein. Das Cholesterin, das LDL-Cholesterin sollte nicht höher als 110 Milligramm pro Deziliter sein und der Blutzucker nüchtern sollte nicht höher als 100 Milligramm pro Deziliter nüchtern sein. Das sind so 120, 110, 100. Das kann man sich ganz gut merken. Genau, das sind so die Werte, die wir gut finden, ja. Und wo man weiß, dass die optimal für eine Herzgesundheit sind, ja.
Das ist ja schon mal, hört sich ja schon mal ganz einfach an. Und wenn quasi eins dieser drei Werte, sage ich mal, jetzt nicht so ganz, oder jetzt auch eine andere Frage, weil wir sprechen auch öfters mal hier über Blutwerte und die halten sich ja immer so, naja, manche Werte sind ja so Normwerte, Wohlfühlwerte etc. Würdest du sagen, auch wenn meine Werte vielleicht in Ordnung sind, aber ich mich nicht so wohlfühle, da doch nochmal auch drüber nachdenke. Also es hat sich ja auch in den letzten Jahren viel mit diesem Verhältnis, wie du schon gesagt hast, HDL, LDL, also dieses Cholesterin, diese Triglyceride, also das Verhältnis zueinander, da hat sich ja auch einiges geändert.
Genau, also den Quotienten beachten wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Das HDL ist für uns, früher hieß es immer, ein hohes HDL schützt. Das ist jetzt heutzutage auch nicht mehr so. Das kann man durch die heutige Datenlage auch nicht mehr so unterstützen. Wir achten tatsächlich auf das LDL. Wir gucken noch auf das LP klein a. Das ist auch gerade, vielleicht hast du das schon mal gehört, Lipoprotein klein a, misst man einmalig im Leben und ist auch einfach ein Marker dafür. Also es ist ein hoher LP-Klein-A-Wert, es zeigt einfach auch an, dass die Patienten ein höheres Risiko haben für Ablagerungen an den Herzkranzgefäßen oder auch an den Herzklappen. Das ist auch eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, warum. Das Problem ist bei dem LP-Klein-A, dagegen können wir nichts machen, das ist genetisch festgelegt. Das heißt, deshalb bringt es auch nichts, das jedes Jahr zu messen. Es kostet 15 Euro, das ist nicht besonders teuer, aber es macht einfach wirklich keinen Sinn, das jedes Jahr zu messen, weil wir können das leider weder durch Ernährung und Sport groß beeinflussen, und das ist wirklich einfach genetisch festgelegt. Und man weiß, dass die Menschen, die einen Wert so über 100 haben, dass die schon ein bisschen aufpassen müssen, ja. Und da ist dann aber natürlich, da gibt es im Moment noch kein Medikament oder keine Maßnahme, mit der wir das gut behandeln können. Dann sagen die natürlich, warum soll ich es dann messen? Dann sage ich aber, naja, dann, wir haben dafür das LDL als Ziel-Target quasi, was wir behandeln und gucken einfach, dass man ansonsten optimal alle Risikofaktoren einstellt und man einfach weiß, hey, bei dem müssen wir aufpassen, vielleicht gucken wir da doch mal nach der Halsschlagader, ob es da schon Ablagerungen gibt und so weiter und fangen vielleicht doch frühzeitig an, ein bisschen das LDL zu senken, wenn es durch Ernährung, Bewegung und so weiter nicht runtergeht, das LDL-Cholesterin somit, ja.
Du hast schon schön gesagt, man kann Cholesterin durch seine Ernährung senken. Würde ich jetzt mal direkt weitermachen. Wie wichtig ist jetzt Ernährung in Bezug auf unsere Herzgesundheit?
Ja, die Ernährung ist natürlich extrem wichtig für die Herzgesundheit, für die gesamte Gesundheit des Körpers, würde ich sagen, ist einfach die Ernährung extrem wichtig und was man wirklich im Alltag gut umsetzen kann. Ne? Schlechte Ernährung verursacht weltweit über 10 Millionen Todesfälle. Das ist wirklich, wenn wir uns alle besser ernähren würden, hätten wir deutlich weniger Krankheitslast auf unserer Welt. Somit und natürlich den Hauptrisikofaktor, den wir mit guter Ernährung behandeln, ist das Übergewicht. Ne? Man weiß, ab einem BMI von über 25 ist man übergewichtig, ab über 30 sprechen wir auch schon von der Adiposita, von der Fettleibigkeit. Und das ist einfach mit einem extrem hohen Risiko wieder für Folgeerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck vergesellschaftet. Somit ist Ernährung und Normgewicht ist wirklich unglaublich wichtig für die Herzgesundheit.
Gibt es gewisse Nährstoffe, wo du sagst, ja, die sind jetzt unterschätzt in Sachen Herzgesundheit oder auf die sollte man besonders achten?
Ja, also ich hab so ein paar Top 10 meiner herzgesunden Ernährung, ja. Also das Erste, was ich immer sage, ist, Sie müssen einfach den Energiebedarf dem Umsatz auch anpassen. Also man nicht mehr essen, als man auch wirklich umsetzt. Ja, dann ist, finde ich, Obst und Gemüse extrem wichtig. Dunkle Obstsorten bevorzugen, weil sie einfach nährstoffhaltiger sind. Die Vollkornprodukte, das sind aber die Basics natürlich. Das weißt du ja wahrscheinlich sowieso. Ihr beschäftigt euch ja auch sehr viel mit gutem und gesunden Essen. Proteine sind sehr wichtig. Können auch aus Leguminosen sein, natürlich Hülsenfrüchte. Also es muss nicht immer alles auf gar keinen Fall tierisches Fett sein. Fett ist aber trotzdem sehr wichtig und häufig haben Herzpatienten immer Angst vor Fett, weil sie sagen, oh Gott, Fett macht doch fettige Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen. Das hatte man so eine Einsicht von vor 40 Jahren oder so, wenn man das dachte. Heutzutage weiß man, Fett ist extrem wichtig, aber es muss halt das richtige Fett sein, gute Öle bevorzugen, ungehärtete Fette, und Omega-3-Fettsäuren aus fettem Fisch. Mögen wir natürlich besonders gerne gute Öle verwenden, Olivenöl. Und da haben viele immer Angst vor der Kaloriendichte, aber das ist wirklich, die guten Fette braucht unser Körper einfach und sind auch für die Herzgesundheit einfach extrem wichtig.
Da habe ich jetzt auch direkt an Nahrungsergänzungsmittel gedacht, weil es ja tatsächlich schon so ist, dass manche es alleine nicht schaffen. Jetzt denken wir vielleicht mal ja daran an jemanden, der vielleicht einfach nicht so gerne fettigen Fisch isst und es auch vielleicht gar nicht so schafft, ja durch seine Ernährung aufzunehmen. Der würde dann sozusagen zu den klassischen Omega-3-Kapseln Öl greifen. Aber gibt's jetzt, das sind jetzt die Klassiker, an die ich jetzt gedacht habe, aber gibt's jetzt andere Nahrungsergänzungsmittel, wo du sagst, ja, könnte man mal drüber nachdenken, die machen schon vielleicht Sinn, vielleicht auch im Bedacht auf Cholesterin zum Beispiel. Da hatte ich letztens auch wieder ganz spannende Sachen gelesen, von die einen im Flohsamenschalen, also es gibt ja alles Mögliche. Hast du da was, wo du sagst, ja, das könnte man mal ausprobieren, oder na ja, es ist jetzt schon wahnsinnig individuell, da gibt es jetzt eigentlich nicht unbedingt eins, wo man sagt, das macht Sinn.
Also ich muss dazu sagen, dass ich bin so ein bisschen, natürlich komme aus der Schulmedizin und verlasse mich da immer so ein bisschen auf die Fakten aus den Studien und so die richtig harten Daten. Also ich kann nicht jetzt einfach jedem sagen, ist jetzt das. Das werde ich so wirklich so oft gefragt. Ich würde das auch, ich meine, das würden wir ja verteilen an alle unsere Patienten, wenn wir quasi die richtige Nahrungsergänzungsmittelkombination, die Herzerkrankung verhindert, parat hätten, würden wir es denen ja geben. Ja, fände ich ja wirklich ganz toll. Wie gesagt, Omega-3-Fettsäuren finde ich extrem wichtig, gerade für die Leute, die kein Fisch essen oder die sollten wirklich darüber nachdenken, tatsächlich, ob man das supplementiert. Es gab ein super Präparat auf dem deutschen Markt, das wurde leider vom Markt genommen. Das ist auch das Einzige, was in der großen Studie wirklich eine Reduktion bezüglich Gesamtmortalität und Herz-Kreislauf-Sterblichkeit gezeigt hat. Weniger Herzinfarkt, aber das gibt es in Deutschland nicht. Das wurde irgendwie vom GBA vom Markt genommen, weil es, glaube ich, zu teuer ist. Das war das Vascepa, das gibt es in anderen Ländern. Das hatte halt einen sehr hohen Gehalt an EPA, ich glaube, es waren 2000 Milligramm und die anderen Supplemente, viele sind halt einfach sehr niedrig dosiert. Dann gibt es immer wieder Studien, die auch sagen, wer zu viel Omega-3-Fettsäuren supplementiert, kriegt mehr Vorhofflimmern. Also die Datenlage ist total uneinig. Ich würde es aber allen tatsächlich empfehlen, die vegan sich ernähren und keinen fetten Tiefseefisch mögen. Dem würde ich das schon empfehlen, sich da ausgewählte gute Produkte zu suchen, die wenig verunreinigt sind. Ansonsten, was ich tatsächlich noch ganz gut finde, was immer ein bisschen vernachlässigt wird, ist Coenzym 10. Das ist ganz wichtig für die Energiebereitstellung. Ist so eher so eine Art Kraftwerk für unsere Zellen, weil sie bei der Umwandlung jeglicher Energie hilft und ist ganz stark antioxidierend, schützt also unsere Zellen vor freien Radikalen. Wir können das selber bilden, aber das Problem ist im Alter, und das fängt schon mit 25, 30 an, nimmt dann diese Eigenbildungsrate ab. Das ist jetzt ziemlich viel enthalten in so Sachen, die ich nicht jeden Tag esse, wie Sardinen, Schweinefleisch, ein bisschen aber auch in Olivenöl und Brokkoli. Also, und da gibt es tatsächlich auch Studien, dass so 120 Milligramm Supplementierung in Studien als protektiv, also Verhinderung von Herzinfarkten, was gebracht hat. Das hat eigentlich, haben viele nicht auf dem Schirm. Magnesium nehmen viele noch gerne für die Herzgesundheit, weil es auch immer wieder beworben wird, dass es quasi für einen, das ist für unseren Erregungsablauf vom Herzen wichtig, also für die Herzmuskelkontraktion. Und kann schon dazu führen, dass man weniger Extraschläge und sowas hat. Also das kann man auch alles versuchen, magnesiumreiche Sachen. Aber das kann man auch super mit Nahrung halt decken. Ne? Sowas wie Weizenblei, Cashewkerne, Bananen, Haferflocken, ist alles extrem magnesiumhaltig. Ganz wichtig an dieser Stelle, wer sich jetzt überlegt, ich kaufe mir jetzt Magnesium, immer darauf achten, dass man organische Präparate nimmt, nicht die anorganischen, weil die anorganischen wirklich eigentlich, die, ich sage immer nur, die landen in der Toilette, die sind gut für den Apotheker, aber die kann der Körper eigentlich so gut wie nicht aufnehmen. Also da muss man wirklich auf gute Produkte aufachten.
Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage anorganisch, was ist anorganisch und organisch? Da bin ich sicher, die Frage kommt, deswegen stelle ich sie dir gleich.
Ja, man muss, also die organischen haben hinten Citrat, Glutamat, Laktat, Aspartat. Das sind die, also muss man gucken, da steht dann halt Magnesium, Citrat, Magnesium, Glutamat, Magnesium, Laktat, Magnesium, Aspartat, dass irgendwas davon dabei ist, weil die wirklich von der Bioverfügbarkeit am besten sind und einfach gut aufgenommen werden. Und wichtig ist auch, nicht zu viel davon einzunehmen, weil sonst sitzt man selber auf der Toilette. Dann ist nicht das Geld in der Toilette, weil man selber sitzt auf der Toilette, weil es schlafft halt einfach die Muskulatur und kann dann wirklich auch zu Durchfall führen oder auch zu Bauchkrämpfen, ist auch unangenehm. Somit würde ich da auch mich vorsichtig herantasten. Gerade Leute, die viel Sport nehmen. Also ich nehme tatsächlich auch Magnesium regelmäßig an, weil ich viel Sport mache und ich dann einfach das Gefühl habe, wenn ich es nicht nehme, dann kriege ich auch schneller Magenkrämpfe, sondern Wadenkrämpfe.
Ich nehme es selber auch. Ich habe auch sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ich habe aber auch 10 Jahre lang die Pille genommen und tue mir wahnsinnig schwer durch eine, und das weiß jeder, der uns folgt, eine sehr gesunde Ernährung. Ich habe auch tatsächlich gemessenermaßen wirklich eine total gute Versorgung, aber leider schmiert Magnesium bei mir leider ab. Und dementsprechend muss ich das tatsächlich supplementieren und supplementiere vermutlich auch mehr als normaler Mensch, habe ich teilweise das Gefühl. Weil ich nehme dann teilweise 400 bis 600 Milligramm. Kann natürlich auch immer nur raten, auf jeden Fall abends, nie morgens, weil wie du schon sagst, Osmose im Darm, tschüss. Dementsprechend am Abend, ich finde auch, dass man besser schläft dadurch, ich kann auch besser auf die Toilette gehen in der Früh. Also ich bin großer Fan, aber es ist wirklich individuell.
Ja, also bei mir ist genau das Gleiche, das steht auf meinem Nachttisch tatsächlich, ich nehme das jeden Abend vorm Schlafen gehen. Mir hilft es auch gegen mal die ein oder andere Extraschläge, die ich habe. Aber wie gesagt, dazu gibt's, das sind eigene Erfahrungswerte. Dazu kann ich jetzt auch nicht mit harten Studien, Fakten punkten. Aber ich nehme auch 400 Milligramm und mir tut das persönlich gut. Achte da auf gute Produkte und denke, habe auch schon einige Patienten mit Extraschlägen geheilt durch mein Magnesium, weil ich gesagt habe, das dürfen Sie jetzt keinem sagen. Das ist nicht in irgendeiner Studie erwiesen, aber versuchen Sie es, weil im schlimmsten Falle hilft es halt nicht. Und tatsächlich, bei manchen hilft es schon. Und manche, glaube ich, schon mit einem Magnesiummangel durch die Gegend laufen, weil sie sich einfach nicht gut genug ernähren. Und wie, bei mir ist es wie bei dir. Ich ernähre mich, glaube ich, auch ziemlich gesund. Ich versuche da schon sehr drauf zu achten. Aber vielleicht ist es auch viel Sport, Bewegung, ich weiß es nicht, der mir einfach einen höheren Bedarf.
Was ich auch spannend finde, du hast Extraschläge gesagt. Woher weiß ich denn, ob ich Extraschläge habe?
Ja, letztendlich, also es tragen ja viele heutzutage ganz tolle Smartwatch-Devices, die können das schon mal ganz gut aufzeichnen. Wenn man seinen Puls testet, viele wissen ja auch nicht, also viele wissen gar nicht, wie man das richtig macht, dann macht man am Unterarm, unterhalb vom Daumengrundgelenk, quasi da, wo dieser Unterarmknochen ist, da findet man seine kann man den Puls sehr gut tasten, alternativ am Hals, da tastet man den auch sehr gut. Man merkt, dass das etwas unregelmäßig ist oder dass da zwischendurch auch mal eine kleine Pause ist. Manche merken aber auch, dass sie das Gefühl haben, das Herz bleibt kurz stehen, weil einfach nach einem Extraschlag oft eine bisschen längere Pause ist. Also die Symptome sind da ganz unterschiedlich bei den Extraschlägen. Schwarz auf weiß sehen wir es dann natürlich im EKG. Also mein EKG schreibt, sieht man das. Die meisten Extraschläge sind tatsächlich harmlos. Aber es gibt auch welche, die man weiter abklären muss, weil die können zum einen aus der Herzvorkammer kommen, also aus den Herzvorhöfen oder aus der Haupt-, also aus der Herzkammer. Und die aus der Vorkammer, aus den Vorhöfen kommen, die sind wirklich absolut harmlos. Aber die Schläge, die unterscheiden sich, wie sie im EKG aussehen. Die einen sind so ein bisschen breiter gezogen, die anderen sind so ein bisschen schmalere Zacke. Also das kann man sehr gut unterscheiden. Und die einen muss man dann halt abklären und bei den anderen sagen, na gut, es ist nicht schlimm, weitermachen, mal gucken, woran es gelegen hat. Manchmal ist es Stress, manchmal ist es auch Magnesium, aber da gibt es auch keine spezifische Therapie.
Interessant. Na gut, kommen wir auch zu den No-Gos und auch zu unserer letzten Frage in dieser Podcast-Folge. Das sind No-Gos in der herzgesunden Ernährung. Da denkt man jetzt, glaube ich, so an die, so die Klassiker, so Transfette, ungesunde Ernährung à la Fast Food. Aber gibt es noch ein paar, die vielleicht auch überraschen?
Also ich bin ja kein Fan davon, Sachen zu verbieten. Das ist, man sieht ja auch, dass alle regulatorischen Maßnahmen mit Verboten, die mit Verboten einhergehen, die, also die Bevormundung wird ja grundsätzlich abgelehnt. Somit sage ich immer, die Gesamtstrategie ist wichtig, ja. Aber natürlich bin ich jetzt kein Fan davon, dass eine Currywurst-Pommes-Diät gemacht wird und dazu Energy-Drinks getrunken werden. Also ich finde zum Beispiel diese ganzen Energy-Drinks heutzutage besorgniserregend. Das kippen sich die ganzen Jugendlichen schon rein. Es hat eine extrem hohe Koffein, oft auch Zuckerdichte. Wenn kein Zucker, dann auch Süßstoffe, die auch schädlich sind. Und das schädigt unser Gefäßsystem auch, auch wenn man denkt immer nur, das sind die Fette, die das Gefäßsystem schädigen. Es ist auch der viele Zucker, der einfach extrem schädlich ist, weil das die innere Auskleidung von unserem Gefäß, das Endothel, wirklich angreift und nachweislich kaputt macht. Somit bin ich kein Freund von zuckerhaltigen Getränken. Und jeder, der das bei mir an der Arbeit um mich herum trinkt, der kriegt sofort eine Ansage von mir, warum er das den ganzen Tag trinkt. Ich finde, das sind wirklich Sachen, das ist absolut, muss man nicht trinken. Und ja.
Da bin ich ganz deiner Meinung, wir sagen auch immer, warum so viel reinlittern, wenn man nicht auch mal irgendwo ein schönes Dessert, das macht doch gleich viel mehr Spaß.
Finde ich auch. Also ich esse wirklich gerne, ich gebe zu, ich esse fast jeden Tag ein Stück Schokolade, ich esse gerne dunkle Schokolade und ich esse auch wirklich gerne mal ein leckeres Dessert oder mal am Wochenende ein schönes Stück Kuchen. Aber ich finde, dieses Zucker kann man sich ja wirklich an- und abgewöhnen. Also jeder, der das schon mal versucht hat, der weiß, wie hart es ist, ohne Zucker zu leben. Aber das Gefühl ist auch ganz gut, finde ich, ohne Zucker. Und ich bin jetzt überhaupt nicht dogmatisch ein Mensch, der ohne Zucker lebt. Im Gegenteil, ich finde, wie gesagt, die gesunde Mischung muss stimmen. Aber ich finde einfach diese, wenn ich schon Kinder mit Cola oder Fanta sehe, was die häufig in Fläschchen schon zu trinken bekommen, das schürt sich in mir schon wirklich so eine leichte Aggressivität, weil ich denke, das tut mir so leid, weil das ist einfach falsche Prägung von klein auf und da müssen wir irgendwie für die Kinder ein gutes Vorbild sein. Meine Kinder dürfen auch mal eine Fanta trinken, aber so ist das nicht, ne? Aber es geht immer halt um die Extreme, ja. Ne? Das ist wie alles im Leben, ne? Und ja, rauchen und sich gesund ernähren, ne? Also wie gesagt, rauchen sollten einfach alle lassen. Und wenn alle sich gesund ernähren würden, hätten wir deutlich weniger zu tun, was schön wäre.
Ja, da hast du recht. Was ich noch anfügen wollte, weil mir ist das vorher noch vor unserer Podcast-Folge noch eingefallen. Ich finde, es gibt auch noch so ein paar so schöne Mythen, zum Beispiel angeschlagen in die Sauna. Was sagst du dazu?
Solange man kein Fieber hat, kann man in die Sauna. Ein leichter Schnupfen macht nichts. Aber wie gesagt, so wie man irgendwie schon erhöhte Temperatur hat, darf gar keinen Fall mehr in die Sauna gehen und das Immunsystem noch mehr stressen, weil Sauna ist schon Stress für den Körper. Und wenn man da noch einen oben drauf setzt, ist das nicht gut. Wenn man jetzt aber einen leichten Schnupfen hat oder nur ein leichtes Halskratzen, sage ich immer, der eine Saunabesuch wird es zeigen, in welche, also es wird die Richtung, ist eh schon meist vorprogrammiert, ja, ob man dann in die Sauna geht oder nicht, das das wird es nicht entscheiden, aber wirklich wichtig ist immer, dass man, wenn man natürlich da jetzt mit Kopfschmerzen und Gliederschmerzen in der Sauna sitzt, das macht ja eigentlich auch keiner, aber ein leichter Schnupfen sollte einen nicht vom Saunabesuch abhalten.
Spannend finde ich auch, Alkohol ausschwitzen, also quasi am Tag vorher extrem viel trinken und am nächsten Tag der Meinung sein, durch Laufen, Sauna oder sonstige Arten von Schwitzen, sich das wieder auszuschwitzen. Das betrachte ich ja als sehr herzungesund. Was sagst du dazu?
Ja, das ist sehr herzungesund. Vor allem Alkohol wird halt einfach in der Leber abgebaut. Und das ist eine mathematische Gleichung, wie viel Alkohol pro Stunde von deinem Leberenzym abgebaut wird. Und da kannst du jetzt schwitzen gehen, wie du willst. Das bringt nicht besonders viel. Ganz im Gegenteil. Also sportliche Leistung nach Alkoholkonsum halte ich für sehr schwierig, weil wenn man da noch mit Restpromille durch die Gegend läuft, hat man weniger Schmerzempfinden, geht vielleicht eher über seine Grenzen, ist verletzungsgefährdet und ist auch gefährdet für Herzrhythmusstörungen. Also da würde ich jetzt abraten von, warum jetzt ausgerechnet dann am nächsten Tag wahnsinnig viel Sport machen. Dann soll man doch einfach den Tag genießen und sagen, es war ein tolles Fest gestern, aber heute mache ich einen schönen Spaziergang an der frischen Luft, ernähre mich heute besonders gesund, trinke nur Wasser, aber Sport mache ich dann morgen wieder.
Ja, hast du absolut recht. Meine letzte Mythos, der ist auch total witzig eigentlich, weil das ist auch irgendwie so ein Straßenspruch eigentlich. So Kalk im Wasser, da haben wir vor allem in München das Problem. Wir haben ja kalkhaltiges Wasser. Jetzt hört man immer Kalken in den Arterien. Ist es schlimm, wenn ich kalkhaltiges Wasser trinke für meine Arterien? Ich nehme das mal vorweg. Ich denke mal ganz groß nein. Aber warum ist es der gleiche Name und was kann man damit anfangen?
Das ist lustig. Ich habe da neulich auch gerade ein Insta-Reel tatsächlich zu gemacht, weil viele auch immer Angst haben vor Magnesium, vor Calcium, weil Calcium ja gut für den Knochen ist. Und wenn es den Knochen dann gut verkalkt das doch auch meine Gefäße. Aber da müssen wir, das ist das Problem, dass wir einfach das Wort Kalk, ja, in beiden vorkommt. Aber der Prozess der Ablagerung an den Herzkranzgefäßen ist wirklich ein multifaktorieller Prozess aus Entzündungen. Also da ist wirklich Entzündung mit dran beteiligt, da sind Fette mit dran beteiligt, da ist Bindegewebe mit dran beteiligt. Und das ist nicht der Kalk, den wir aus dem Wasser trinken. So einfach ist das nicht.
Nee. Spannend.
Ist nicht bewiesen, auch genau wie mit Kalzium ist das halt auch eine kalziumreiche Ernährung, führt jetzt auch nicht zu viel mehr Kalk in den Herzkranzgefäßen, aber zu viel Supplementierung von Kalzium tatsächlich, wenn man da wirklich sehr hoch supplementiert, kommt zu so einem Anströmen von wirklich viel Kalzium, weil es einfach so eine, wenn man es auf einmal halt einnimmt, viel da ist. Und da kann das schon sein, tatsächlich, dass das zu so einer, wenn man eh schon Ablagerungen hat, dass das fortschreitet. Somit sage ich immer, da würde ich vorsichtig sein, Kalzium zu supplementieren. Braucht man ja eigentlich auch kaum, wenn man sich wirklich ausgewogen gesund ernährt. Und wenn man es halt über die Nahrung aufnimmt, ist einfach der Peak nicht so hoch. Ne? Dann ist es einfach, das strömt nicht so schnell an und wieder ab in unserem Blut, wie als wenn wir jetzt so eine Tablette mit 500 Milligramm auf einmal schlucken zu uns. Und da würde ich jetzt sagen, das kalkhaltige Wasser hat bisher noch nicht bewiesen. Ist noch nicht bisher noch nicht bewiesen, dass es zu vermehrten Herzinfarkten in München führt. Im Gegenteil.
Perfekt.
Die Münchner sind ganz gut dran bei den Herzinfarkten. Nämlich, es gab gerade den deutschen Herzbericht und da wird tatsächlich nach Regionen aufgeschlüsselt, wo die Herzinfarktraten und auch die Sterberaten bei Herzinfarkt am höchsten sind. Hamburg, München sind ziemlich top dabei und das, obwohl ihr kalkhaltiges Wasser habt. Also.
Das heißt, top dabei heißt, dass wir weniger Erkrankungen haben oder mehr?
Ja, weniger Erkrankungen gut habt. Also zum Beispiel im Osten ist die Sterblichkeit beim Herzinfarkt in östlichen Bundesländern, habe ich gerade gestern Abend, es gibt ganz neu den Herzbericht von 2021, der erscheint immer quasi ja, 2 Jahre später, also der Bericht von, genau, und da wird immer aufgeschrieben, wie viele Herzinfarkte gab es pro 100.000 Einwohner, wie viele sind verstorben und da sind jetzt so München, die Region München und Hamburg, sie haben da sehr gut abgeschnitten und gerade so die östlichen Länder und ich weiß natürlich nicht, vielleicht haben die super kalkhaltiges Wasser, nein, aber ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang, um jetzt mit diesem Mythos hier auch abzuschließen.
Ah, sehr schön. Liebe Katha, tausend Dank für deine Expertise. Ich finde, wir haben jetzt in fast 40 Minuten ein ganz tolles Wissen zusammengetragen. Absolut hörenswert und damit verabschiede ich mich und lieben Dank dir.